und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese noch einmal, Sie können es mitlesen, einige Verse aus dem Predigttext, ist ein bisschen verkürzt. Es kommt dreimal das Wort sehen bzw. nicht gesehen vor und das gibt auch die Struktur jetzt für die Predigt vor. Da heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Dann wird ein anderes Sehen beschrieben, was noch in der Zukunft liegt. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann, was das Sehen bedeutet für unseren alltäglichen Kampf mit den Widrigkeiten und Schulden dieses Lebens. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich habe das Thema genannt, seht, welch eine Liebe. Weihnachten ist in der Tat das Fest der Liebe. Man könnte sagen, es kommt zur Vollendung Karfreitag, wo die Liebe Gottes gesehen wird und erlebt wird. Ostern ist das Fest der Macht, die Auferstehung von den Toten, dem Tod wird die Macht genommen. Pfingsten ist das Fest der Erfüllung, das ganze Leben kommt in uns hinein. Aber Weihnachten ist das Fest der Liebe und es zeigt sich besonders daran, dass der ewige Gott Mensch wird. Und zwar nicht irgendwie so 50-50, ein bisschen Mensch, ein bisschen Gott, sondern 100% Gott, 100% Mensch. Da kommen wir zum Teil auch mit unserem Denken an unsere Grenzen, aber es ist die Wirklichkeit des christlichen Glaubens. Und darin zeigt sich die Liebe, die sich aufmacht und Mensch wird, sich erniedrigt. Das ist ja unglaublich, dass der ewige Gott so hilflos wird wie ein Baby. In der Weihnachtsgeschichte kommt hin und wieder das Wort sehen vor. Die Hirten sagen es, lasst uns gehen nach Bethlehem und sehen die Geschichte, die da geschehen ist. Und sehen, das ist in der Bibel immer so einerseits das äußere Sehen, aber es kommt noch mehr dazu als das leibliche Sehen. Es ist verbunden mit einem inneren Erkennen. So, wenn wir sagen, jetzt habe ich es geblickt, jetzt habe ich es geschnallt, jetzt habe ich es erkannt. Logo, sagen wir auch manchmal. Logo kommt von dem griechischen Wort Logos, das heißt, jetzt habe ich das Wort endlich geschnallt. Logo, jetzt ist es in mir. Ich habe den Durchblick. Und so auch oft in den Liedern, sehet, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben, sehet. Und wie gesagt, kommt dieses Sehen dreimal vor. Es ist ein tieferes Erkennen, wer Gott ist und wie er ist und wer dadurch ich bin. Oder wir sind und wie wir werden können. Dreimal wird in unserem Predigttext von diesem Sehen gesprochen. Einmal, dass wir Gottes Kinder sind, das Sehen Jesu in Ewigkeit und Sehen Jesu statt zu sündigen. Und das erste ist Sehen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist der erste Punkt, den Johannes aufgreift. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Nun, da sage ich den Allermeisten hier nichts besonders Neues. Ne? Ihr würdet sagen, ja, das hören wir Tag auf, Tag aus, Tag ein, dass wir Gottes Kinder sind. Ich merke nur manchmal an mir selber, dass ich immer wieder neu auch das in der Tiefe an mich ranlassen muss. Es geht nicht so sehr, dass wir so kindisch und Kleinkinder sein sollen, sondern dass wir eine tiefe Verbindung mit Gott haben. Und Johannes wiederholt extra, seht, welch eine Liebe hat der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. So nach dem Motto, hast du es auch kapiert, wir sind es auch. Übrigens nicht nur ich, sondern die anderen auch. Was macht Kindsein aus? Vieles, aber unter anderem das. Was jetzt in diesem Zusammenhang wichtig ist. Ein Kind wird man nicht dadurch, dass man etwas tut. Ich bin Kind meiner Eltern, weil meine Eltern mich gezeugt haben. Keiner von uns würde sagen, ich bin das Kind meiner Eltern, weil ich etwas getan habe oder ich habe mich selbst zur Welt gebracht. Das ist Unsinn, da lohnt sich nicht drüber nachzudenken. Und so ist es auch als Gotteskind. Wir sind geboren worden aus Wasser und Geist. Wir sind Gottes Kinder, weil wir aus dem Wasser der Taufe und dem Heiligen Geist gehoben wurden. Es fängt immer bei Gott an. Er macht uns zu seinen Kindern. Wir können nur sagen, danke, dass ich es bin. Jeden Morgen neu. Ich bin dein Kind. Ich muss jetzt nicht zu meinen Eltern gehen und sagen, hör mal, lass mich dein Kind sein. Also es gibt Eltern, da wäre man froh, wenn man es nicht wäre. Ne? Aber bei Gott ist das da nun wirklich anders. Danke, dass ich dein Kind bin. Und auch für den Vollzug des christlichen Lebens können wir etwas lernen von dem, wie es ist, wenn Kinder groß werden. Es gibt eine innerweltliche Entsprechung, an der wir uns auch das, was wichtig ist, an unserer Kindschaft Gott gegenüber verdeutlichen können. Kinder sehen zuerst Mama und Papa, vor allen Dingen die Mama. Das ist für Papas manchmal, wir sind da eine Zeit lang nur die Nummer zwei, das ist einfach so. Sie sehen die Mama vor allen Dingen und sie schauen sie an und sehen, ich habe das schon hin und wieder gesagt, entwicklungspsychologisch ist es so, sehen in den Augen der Mama, wie sie sind, wie die Mama sie anschaut. Voller Liebe, voller Güte und voller Gnade. So lernen Kinder, sich selber zu sehen. Sie sehen zuerst die Mama. Die Augen der Mama sind sozusagen der Spiegel. Und Kinder sehen nicht nur zuerst Mama und Papa, sie sagen auch zuerst Mama und Papa, bevor sie ich sagen. Hat jeder erlebt, der schon mal kleine Kinder begleitet hat. Was sagen sie zuerst? Sie sagen nicht ich. Sie sagen irgendwann mal Mama, Papa. Und dann sagen sie oft auch erst ihren Namen. Der Martin möchte das. Und irgendwann mal sagen sie ich. Interessant, ne? Und so werden wir durch Gottes Geist doch angeleitet zu sagen, aber lieber Vater, ach, aber lieber Vater. Und er ist wirklich ein lieber Vater, so sagt Jesus. Vermutlich war die Anrede im Vaterunser auch so, aber lieber Vater. Und je mehr ich das ausspreche und bei ihm zu Hause bin, umso mehr kann ich zum Ich werden. Im Angesicht Gottes, im inneren Anschauen Gottes sehe ich, wer Gott ist und wie er ist und er ist wirklich die Liebe. Und dann bin ich geliebt vor all meinen Tun. Das ist deswegen so von großer Bedeutung, weil das ja heute in Frage gestellt wird. Und zwar auf allen Ebenen. Heute werden Menschen dazu erzogen, also nicht nur, dass sie so irgendwie oft selber auf die Idee kommen, sie werden dazu erzogen, nur noch vor sich selber zu stehen. Und es ist tatsächlich so, als wenn wir nur noch in einem Spiegel schauen und dann sehen wir uns. Ja, das ist auch ein bisschen ein Fluch. Wir sehen dann nur noch uns. Ich stehe vor mir. Ich muss alles mit mir selber abmachen. Ich sehe mich mit allen meinen Macken, mit meiner ganzen Lebensgeschichte. Und dann wird gesagt, du hast die Wahl, alles aus dir zu machen, was du möchtest. Sogar bis in die Wahl deines eigenen leiblichen Geschlechts. Ja, das sehe ich ja auch. Das passt mir jetzt nicht. Oder das kann ich schwer annehmen. Was dadurch in eine Gesellschaft hineingetragen wird, das Ausmaß beginnen wir jetzt zu sehen. Und als Christen haben wir eine gute Nachricht. Schmeiß den Spiegel weg. Schau in Gottes Angesicht. Da ist mehr Liebe und Güte als in deinem Spiegel. Und in diesem Angesicht Gottes wirst du selber merken, wer du bist. Es kommt daran auf an, welche Idee er für dich hat. Seht nicht euch an, seht diese Liebe an. Das ist von so elementarer Bedeutung. Und dann kommt diese Gnade und diese Heilung und diese Kraft in mein Leben. Aber lieber Vater, ich merke, so wie Jesus war, darf ich auch sein, aus der Gegenwart Gottes leben. In diesem Angesicht Gottes merke ich, ich bin wirklich geliebt vor allem meinem Tun. Und je älter ich werde, trotz all meines Tuns. Und das ist gut. Ich bin ein von Gott geliebtes Menschenkind. Daraus folgt dann ein Verhalten, möglichst so zu leben, wie er es möchte, der ja die Liebe ist. Aber bevor wir auf dieses Verhalten zu sprechen kommen, gibt Johannes einen Ausblick und sagt, es gibt noch etwas Wunderschönes, was auf uns zukommt, nämlich das Sehen Jesu in der Ewigkeit. Und dann leitet er diese Gewissheit ein, indem er sagt, wir wissen aber, also nicht nur, es könnte sein, dass es irgendwie nach dem Leben einen lieben Gott gibt oder auch nicht und wer weiß, keiner genau weiß man und so. Wir haben da so einen Gedanken. Nein, wir wissen. Es ist eine Gewissheit, weil es von Jesus kommt. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und hier kommt zu dem inneren Sehen dann ein äußeres Sehen hinzu. Wir werden ihn wirklich mit unseren leiblichen Augen sehen, mit einem neuen Leib werden wir haben und mit ihm mit einem leiblichen Augen sehen. Wir werden Jesus sehen, wie er jetzt ist, der Auferstandene, der herrliche Herr, die vollendete Güte und Liebe. Wir brauchen dazu einen neuen Leib, weil wenn wir den jetzt sehen würden, würden wir es nicht ertragen. Das wäre so ähnlich, als wenn Starkstrom auf eine Modelleisenbahn kommt. Die würde auseinanderfliegen. Deswegen brauchen wir einen neuen Leib. Aber das wird auch das vollkommene Glück sein und die vollkommene Liebe. Totaliter aliter, sagt der Theologe Thomas von Aquin, als er schon im Übergang zur anderen Welt war. Und das war ein großartiger Theologe, das bedeutet nicht, dass er vorher nur Quatsch geschrieben hat. Aber das ist nochmal, das Erleben ist nochmal völlig anders, totaliter aliter. Sehen Sie, wir haben ja alle unsere Vorstellungen und unsere Bilder von Jesus in unserem Geist oder vor unserem inneren Auge. Aber das alles sind ja wirklich auch nur Bilder und wir haben auch, wenn wir im Geist uns ihm nahen, haben wir auch tatsächlich in unserem Herzen eine Gewissheit, ach, er ist ja da. Und die Vorstellungen, die wir haben, sind aber Bilder. Sogar in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, sieht zum Beispiel Johannes Jesus als ein Lamm. Es werden Funktionen von Jesus beschrieben. Jesus ist natürlich kein Lamm, ne? In Wirklichkeit. Aber er hat die Bedeutung eines Lammes. Er opfert sich, ist bereit. Oder man sieht ihn mit einem Schwert in dem Mund. Er hat natürlich kein Schwert im Mund, aber sein Wort sind messerscharf. Aber dann werden wir ihn einmal sehen, wie er ist. Wahrer Gott und wahrer Mensch in Ewigkeit. Dieses Sehen wird uns so erfüllen, dass Paul Gerhards Worte dann wirklich in Erfüllung gehen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. In alle Ewigkeit nicht. Und das wartet auf uns. Und dann heißt es sogar, wir werden ihm gleich sein, wir werden ihm gleich sein, nicht in der Weise, dass wir seine Stelle einnehmen. Jesus bleibt der ewige Herr in alle Ewigkeit. Wir werden nicht seine Stelle einnehmen. Die Verheißungen zum Beispiel von Jesaja 9 sind allein für ihn. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Fürst des Friedens. Das wird er sein, keiner von uns, zum Glück nicht. Aber wir werden ihm gleich sein in seinem vollendeten Leib und wir werden gleich sein in dem Geliebtwerden vom Vater. Und wir werden es merken, dass es so ist, noch viel tiefer als jetzt. Es gibt so ein schönes Weihnachtslied, singt es heute nicht, aber Sie können es ja noch mal zu Hause nachschlagen. Nun singet und seid froh und dann wird es wie so ein Wiegenlied. Ei, ja, wären wir da. Das ist die mittelalterliche Sprache für das Wiegen. Ei, ja, mein liebes Kind, ei, ja, wären wir da. Dann sehen wir ihn, wie er ist. Totaliter aliter, noch viel herrlicher, als wir es uns ausmalen können. Das kommt auf uns zu. Wir wissen das, liebe Schwestern und Brüder. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er das zu einer Gewissheit macht und Vorfreude in unser Herz legt. Johannes stellt uns das vor Augen, damit wir nicht aus der Welt fliehen, sondern weil er dann sagt, jetzt sind wir noch ein bisschen in der Welt, führt nicht zu Weltflucht, diese Hoffnung. Und das soll uns beflügeln geradezu, dass wir mit der Sünde brechen und aufhören zu sündigen. Und das ist der dritte Punkt, sehen Jesus statt zu sündigen. Und Johannes sagt, wer solch eine Hoffnung hat und solch eine Gewissheit, der reinigt sich, der tut alles, dass er ohne Sünde dahin kommt, wie eine Braut, die für ihre Hochzeit keinen noch so winzigen Fussel auf dem Kleid duldet. Wenn ich manchmal da hinten mit dem Brautpaar stehe und dann sagt die Braut nochmal, guck mal, ist alles gut, ne? Und dann mach nochmal da zurecht, ne? Es muss alles perfekt sein. Ja, das ist völlig normal, wenn man so auf Jesus zugeht. Ein jeder, der solche Hoffnung hat, reinigt sich. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Schon ein steiler Satz, ne? Aber wir sagen doch, wir sündigen. Ja, und Johannes weiß das. Wenige Sätze vorher schreibt er, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wie kann er dann sagen, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht? Obwohl er doch vorher sagt, denkt nicht, dass ihr nicht sündigt. Man kann jetzt viel darüber philosophieren, was der Satz bedeutet. Ich möchte es so sagen, jede Sünde hat ihre Wurzel darin, dass wir nicht mehr in Jesus sind und dass wir in diesem Moment den Kontakt zu ihm verloren haben. Oder wie Johannes es ausdrückt, und jetzt kommen wir auf das dritte Sehen, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Also, wenn wir sündigen, wenn wir wieder in unsere alten Muster fallen, liegt es immer daran, dass wir letztlich Gott aus dem Blick verlieren. Dann sind wir gefangen von unseren Sorgen, von unserer Wut, von unserer Bitterkeit, auch von unserer Traurigkeit und verlieren den Blickkontakt zu Gott. Achten Sie mal darauf, das ist immer so. Nun ist es so, nicht die Traurigkeit oder noch nicht mal die Wut, auch nicht die Sorge ist unser Problem, sondern der fehlende Kontakt in diesem Augenblick zu Jesus. Deswegen, wer dagegen angehen will, man nennt das Kampf gegen die Sünde oder Heiligung, diesen Kampf sollen wir führen, dann gilt es immer nicht so sehr, gegen die Sünde zu kämpfen. Gegen die Wut, scheiß Wut, ne? Oder gegen die Traurigkeit, ach du Traurigkeit, wenn ich dich nicht hätte. Den Kampf verlieren sie immer. Der Schlüssel ist immer Wut und Traurigkeit, okay, ich gehe zu Jesus. Der Merksatz, sind nur ein paar Worte, ist immer zuerst Jesus. Erst zu Jesus. Zuerst Jesus in allem. Morgens, wenn Sie aufstehen, wenn Sie ins Bett gehen, immer Jesus. Erster Gedanke bei ihm. Und wenn Sie mal den Kontakt verlieren, erst zu Jesus. Seht, welch eine Liebe. Immer die Hinwendung zu ihm. Und der Kontakt zu Jesus hat verwandelnde Kraft. Sehen Sie, wenn einer um einen liebsten Menschen trauert, ne, dann ist das völlig normal. Aber dann auch innerlich zu sagen, Jesus, du bist doch auch jetzt da, ich suche dich. Und dieser Kontakt hat verwandelnde Kraft. Durch den inneren Kontakt entdecke ich wieder, wer er ist, der ewig Liebende, und wer ich bin, der ewig Geliebte, und dass er alle Macht hat. Dann kommt ein neuer Geist in mich, sein Geist, immer wieder neu. Das ist ganz wichtig, wenn der Ärger hochsteigt, wenn meine Sorge nach mir greift, wenn ich träge werde und mich abwende von ihm, erst zu ihm. Nicht auch lange mit schlechtem Gewissen aufhalten und ach, ich darf nicht und weiß man, schlechtes Gewissen ist immer ein schlechtes Gewissen, wenn es einen von Jesus abhält. Also zurück zu ihm, ich komme zu dir, schaue dich an und dann warte, bis der Kontakt da ist und sein gütiger Blick wird dich verwandeln. Mehr ist Christsein nicht. Das ist der Kern. Zuerst Jesus, erst zu Jesus. Immer erst zu ihm. Ich komme zum Schluss, fasse nochmal die drei Gedanken zusammen. Es geht darum, zu sehen, wer Gott ist und wer ich bin, sein geliebtes Kind. Ich habe meine Lebenserfahrung, aber ich bin mehr. Ich bin nicht die Summe meiner Lebensgeschichte. Ich sehe mich von ihm aus. Sehen, wer Gott ist und wer ich bin. Sehen auf die Hoffnung, einmal ihn zu schauen. Sehen auf ihn immer wieder neu, statt der Sünde zu verfallen. Im Hebräerbrief heißt es kurz: Aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Was du siehst, verwandelt dich. Achte drauf, was du siehst. Amen. Lasst uns beten.